So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Tja, ich befinde mich wieder in einem meiner Lieblingsdestinationen. Unbezahlte Werbung. Im Viviette haben wir Walter Benjamin Platz in Berlin-Charlottenburg und mein heutiger Gast, ja, sie kommt gar nicht aus Berlin, aber sie ist ursprünglich aus Berlin, wohnt aber mittlerweile bei Potsdam. So viel darf ich, glaube ich, verraten. Und ich hatte noch nie jemanden wie sie hier vor dem Mikrofon, nämlich es ist eine, ich wollte gerade sagen Star-Violistin, aber eine Musikerin durch und durch. Ich bin ganz gespannt, was sie zu berichten hat, denn auch ihr Leben in Berlin, sie ist ja hier quasi aufgewachsen. Also erstmal herzlich willkommen, Katharina.
Hallo, freut mich jetzt hier zu sein.
Ich freue mich auf dich. Du hast so einen spannenden Nachnamen. Du sagtest, dass gerade in der Ankündigung so ein bisschen klang, ist fast schon amerikanisch.
Ja, ein englischer Name, Garrard.
Ah, Garrard.
Und die meisten, die den Namen nur geschrieben sehen, sagen immer Frau Gérard. Die denken immer so, es ist französisch, aber es ist tatsächlich ein englischer Name, Garrard.
Garrard. Ja. Bist du halb Englisch?
Einfach nur Angeheiratete.
Nein, das ist ja toll. Ich habe vorhin eben gerade erzählt, du bist ja eigentlich Ur-Berlinerin.
Ja, ich bin mit 2 Jahren hergezogen.
Wahnsinn. Wo seid ihr hergezogen?
Also meine Eltern kommen aus Becklenburg. Aha. Und wir sind nach Berlin-Prenzlauer Berg gezogen.
Wahnsinn.
Da bin ich aufgewachsen, habe die ganze Zeit in Prenzlauer Berg gelebt, dann später in Mitte und
ist ja schon
meine Heimat.
Hast du sozusagen noch Berlin vor dem Fall der Mauer mitbekommen?
Ja.
Wie war denn das für dich damals?
Also als Kind ist es so, denkt man auch nicht so richtig drüber nach. Also es ist dann halt so, nimmt man so hin. Aber ich war in einer Schule, die direkt an der Mauer war. Also das ist eine Spezialschule für Musik, war das so eine Begabtenschule. Und die war direkt an der Brunnenstraße oder ist immer noch an der Brunnenstraße. Und da war direkt die Mauer.
Ach.
Und da konnte man dann halt auch die Häuser dann natürlich sehen. Und als Kinder sind wir dann immer... haben wir immer so, hallo, ihr da drüben im Westen.
Und es ging auch, da hat auch keiner was gesagt.
Naja, das war schon weit, also war ja noch weit.
Ja. An der Brunnen, ist da nicht auch dieses berühmte Foto entstanden von dem Grenzsoldaten, der da über den Stacheldraht...
Auf der Brunnenstraße, das war nicht, das glaube ich. Ich glaube, der war ja auch nicht offen, der Grenzübergang.
Nee, als die Mauer gebaut wurde, ist der doch darüber gegangen.
Und ich weiß nicht.
Sag mal, und dann als Kind, und war das aber trotzdem komisch für dich, dass da so eine Mauer war? Oder wie hast du das wahrgenommen?
Eigentlich nicht, weil ich habe immer damals schon so, also, na komisch, ich glaube, es war eher so, dass ich dachte, also es war ja dann schon die Zeit, wo alle sowieso schon Ausreiseantrag gestellt haben oder auch so Urlaub machen. Also es gab ja dann schon Leute, die dann, keine Ahnung, Oma Hedwig da irgendwie in West-Berlin besuchen durften. Also was gab es ja dann schon. Deshalb stand, und ich war natürlich auch bei den Musikern, und es war so eine Musikerschule,
aha,
wo die Eltern alle schon Reisen gemacht haben nach Japan und so, in den Orchestern. Und da war für uns eigentlich alle klar, ja, wenn wir 18 sind, dann reisen wir auch. Also wir haben gar nicht so drüber nachgedacht.
Ist ja spannend. Also deine Eltern sind auch Musiker? Nee,
meine Eltern nicht, aber die sind zwar vom Theater, waren keine Musiker.
Ach.
Aber viele Schüler, also die mit mir in einer Klasse waren, deren Eltern waren auch im Orchester und haben Tourneen gemacht und so auch im Ausland und so.
Und gab es einen bestimmten Grund, warum deine Eltern nach Berlin gezogen sind? Oder warum sind
die? Die sind zum Theater gegangen. Also mein Vater war an der Staatsoper und meine Mutter auch und später am Berliner Ensemble. Also ja, die Berliner Bühnen haben gerufen.
Ach, spannend. Das heißt, die Kunst wurde dir da schon in die Wiege gelegt?
Ja, obwohl die mehr ins Bühnenbild gehen, Malerei, Bühnenbild, aber... natürlich auch sind sie, also künstlerisch sind sie natürlich schon, aber musikalisch eher nicht so richtig. Also meine Mutter singt auch nicht besonders sauber. Aber sie lieben beide sehr die Musik.
Sagen wir noch kurz, weil ich das so spannend finde und auch nochmal deine Sicht. Das heißt, als Kind hattest du auch nicht das Gefühl, du bist irgendwie eingesperrt oder sowas? Fühltest du dich eingehängt?
Nee, das kann ich gar nicht sagen.
Toll.
Das kann ich wirklich überhaupt nicht sagen. Das kann ich so nicht sagen.
Gibt es was, woran du dich noch besonders gerne erinnerst, was du dir vielleicht heute vermisst?
Also ich erinnere mich natürlich, was für mich als Kind sehr wichtig war, wir haben immer Westpakete bekommen.
Ach.
Und in dieser Westpakete war besondere Schokolade drin.
Aha.
Und diese Schokolade wurde dann nicht irgendwie einfach so gegessen, sondern die wurde aufgehoben für Samstagabend, wenn der Film geguckt wurde, Fernsehen, ja, keine Ahnung, welche, was gab es damals, Unterhaltungssendung, ne?
Ja.
Die ganze Familie saß vorm Fernseher und dann wurde diese Schokolade ausgepackt und dann hat jeder seinen Anteil gekriegt.
Ach, sehr schön.
Und das ist für mich so, und dann weiß ich noch, wenn wir Besuch hatten, das ist so eine Geschichte, an die ich mich immer wirklich gerne erinnere. Wir hatten ja Besuch aus dem Westen sozusagen, unsere Verwandtschaft. Und die sind in den Intershop, damals gab es ja den Intershop, gegangen und haben sich da eine Schokolade gekauft und haben die gleich im Auto gegessen. Und meine Mutter so, wieso isst du jetzt die Schokolade jetzt hier so? Und der war ganz verstört und hat, ja, wieso, dich? Er hat es gar nicht verstanden, dass man die Schokolade auch so eigentlich essen kann. Ja. Die muss man nicht aufheben bis Samstagabend.
Ach, ist ja toll. Aber das ist jetzt nicht wahrscheinlich, was du vermisst. Oder ist es dieses Gefühl, auch bewusster mit Dingen umzugehen?
Ah, das ist nur so eine Geschichte, an die ich mich eigentlich ganz gerne erinnere. Sicher. Aber es ist vermissen, wenn ich was vermissen würde. Naja, ich finde, man hat sich schon so ein bisschen geholfen. Also ich glaube, dadurch, dass es nichts gab. Nur muss ich sagen, ich war ja auch noch relativ jung. Also ich krieg jetzt auch nicht mehr so den vollen Überblick, wie es damals war. Aber was ich so mitbekommen habe, es gab, man hat sich so geholfen. Also es war zum Beispiel, meine Eltern wohnten damals, haben sich dann ein Haus gekauft, also am Rande von Berlin. Mhm. Und die Straße war, es gab keinen Bürgersteig, es war schlammig und die Autos kamen nicht durch und es war kein Geld da. Das heißt, alle Nachbarn haben sich getroffen und haben irgendwann einen Fußweg gebaut. Ach. Und dann hat jeder irgendwie da was gemacht und danach gab es eine große Party.
Nein.
Das ist natürlich heute unvorstellbar, ja, dass wir jetzt alle uns zusammenschließen und sagen, komm, wir bauen jetzt mal einen Fußgängerweg so. Und danach machen wir eine Party.
Aber wie toll, vielleicht kann man das ja wieder aufleben lassen.
Ja, eigentlich schon. Großartig. Also ich glaube, wenn die Zeiten es verlangen, kommt es schon wieder. Aber im Moment ist, glaube ich, kein Bedarf daran.
Und dann, also deine Kindheit war, würdest du sagen, war schön, war trotz... Also
ja, sie war sehr schön. Ich habe eine schöne Kindheit gehabt.
Des schlammigen Bodens.
Trotz des schlammigen Bodens und der fehlenden schönen Schokolade hatte ich eine schöne Kindheit. Weil ich war zum Beispiel auf dieser Spezialschule für Musik. Das war eine Schule, die wirklich die Musik gefördert hat, also begabte Kinder gefördert hat. Das war mit Internat, man war im Internat. Und die kostete einfach nichts. Und wir hatten die besten Lehrer, wir hatten die beste Musikausbildung. Und sowas war einfach frei. Da musste man nichts bezahlen für. Und das ist natürlich etwas, was heutzutage schon schwieriger ist zu finden.
Definitiv. War das schon klar, du sagst gerade hochbegabt, ich lerne dich auch gerade kennen. War das schon klar, dass du als Kind eine Hochbegabung hast? Also, oder
nee, begabt? Ich würde mich nicht als hochbegabt bezeichnen, überhaupt nicht. Es war halt eine Schule, man musste eine Aufnahmeprüfung machen mit 12. Und wenn man die bestanden hat, kam man auf diese Schule. Es gab eine Klasse auch nur. Und es gab in der ganzen Republik damals nur 3 Schulen. Also eine in Berlin, eine in Dresden und in Leipzig, glaube ich.
Wow.
Oder vielleicht sogar noch einen in Weimar, da bin ich nicht ganz sicher.
War sehr begehrt wahrscheinlich.
Ja, man musste dann schon auch ein bisschen musikalisch sein auf jeden Fall. Und ich würde nicht sagen, dass ich ich bin nicht hochbegabt, auf gar keinen Fall. Aber ich habe die Musik sehr geliebt und ich glaube, das haben die Lehrer gemerkt. Also bei der Aufnahmeprüfung, mein Hauptfach war Geige natürlich. Mhm. Und ich war, glaube ich, bin technisch nicht so die brillanteste von allen, aber ich war immer musikalisch und das haben die gemerkt. Also ich bringe da ein Gefühl für die Musik mit, was die gedacht haben, okay, das probieren wir mal mit ihr. Mal schauen wir mal, ob das was bringt.
Und offensichtlich erfolgreich.
Ja, naja. Das
ist ja mal gut im Auge des Betrachters. Aber sag mal, und dann deine Jugend hast du dann, also Kindheit haben wir sozusagen, seit wann spielst du Geige?
Seit ich 6 bin.
Seit du 6? Mhm. Und war das von den Eltern auf situiert, oder?
Nee, meine Mutter hatte mir ein Klavier gekauft und hat gesagt, du sollst Klavier spielen, weil sie das also selber schön fand. Und dann war ich in der Musikschule und da gab es so ein Vorspiel von allen Musikinstrumenten. Und da habe ich gesagt, Mama, ich möchte aber Geige lernen. Und dann hat sie gesagt, nee, wieso jetzt Geige? Ich habe dir ein Klavier gekauft und du machst ein Klavier. Und ich gesagt, nee, ich spiele auf jeden Fall Geige oder gar nichts. Ich spiele auf jeden Fall Geige.
Wow.
Und da, ich kann mich daran selber gar nicht mehr dran erinnern. Sie hat gesagt, ich war sehr sturköpfig und wollte unbedingt dieses Instrument lernen. Und dann habe ich Geige gelernt.
Bis heute spielst du das?
Naja, mit Unterbrechung, würde ich mal sagen.
Aber wie toll, dass du so jung schon wusstest, was du da willst. Also das ist ja...
Das weiß ich auch nicht. Ja. Ich weiß es selber nicht mehr, aber ich weiß, dass ich dass ich gesagt habe, okay, dann ich möchte diese Geige lernen.
Unglaublich. Toll. Also total toll, weil ich habe auch mal Dinge angefangen und dann so als, wie man es als, ja bitte, trink doch mal den Tee. Wir sitzen ja, wie gesagt, hier bei einem meiner Lieblingsrestaurants und vor uns liegt das Sushi. Also bitte iss und genau.
Tee ist lecker.
Der ist super. Das ist so ein ganz spezieller Ingwertee mit Kumquaps.
Was ist das?
Diese gelbe Frucht hier, die kann man auch, kann sich auch alles essen, was da drin ist.
So aromatisch.
Ach ja, ich könnte mich da reinlegen. Sehr heilsam. Nein, ich finde das erstaunlich, weil ich habe auch Dinge mal angefangen und dann auch wieder nicht zu Ende gebracht und Flöte.
Ich aber auch.
Ja, aber du hast es trotzdem schon gewusst, dass die Geige.
Ja, die Geige schon, aber ich hatte eine Pause auch. Also die Schule ging ja dann 12 Jahre. 11 Jahre. Und dann danach wäre man automatisch auf die Hochschule gegangen.
Aha.
Und da habe ich erstmal gesagt, ich möchte keine Geige mehr spielen.
Ach.
habe ich erstmal aufgehört. Ich habe 10 Jahre komplett aufgehört, weil das war schon sehr klassisch alles. Also sehr, sehr, sehr klassischer Drill fast, würde ich mal sagen. Und für mich war dann, stand dann schon fest, nie, also in der Klassik, ich liebe zwar die klassische Musik, aber selber werde ich kein klassischer Musiker. Und da habe ich die Geige auch erstmal wirklich komplett nicht mehr angefasst, bestimmt für 10 Jahre.
10 Jahre?
Ja, würde man sagen. Ich weiß auch nicht mehr so genau.
Vielleicht
auch
nur 8. Ja, gut, okay, aber stattdessen?
Ich dann nicht mehr gespielt. Ich habe Gesang studiert dann. Ach. Rockpop.
Ach.
Bei der Hans Eisler in Berlin, ja.
Ach. Wow. Das ist ja auch eine der, ich meine, der Schulen für Musik überhaupt im deutschsprachigen Raum. Wie war da die Aufnahmeprüfung? Also,
ich hatte mich zuerst in Weimar beworben, weil ich nach Weimar eigentlich wollte. Und da musste man, glaube ich, ein Gedicht auch sagen, was vorsingen natürlich, ein musikalischer Test und so. Theorieprüfung, das war natürlich einfach für mich, weil ich ja schon diese Ausbildung hatte von der Schule. Aber dann, in Weimar ist zwar eine schöne Stadt, aber meine ganzen Freunde, die waren alle hier. Ja. Die haben alle hier in Berlin studiert. Und dann habe ich gesagt, nee, nach einem Jahr bin ich wieder zurück. Und dann bin ich an die Hans Eisler halt.
Wahnsinn. Und dann warst du schon eine Jugendliche sozusagen?
Genau, da war ich Anfang 20 so, ja.
Was ich, weil der Podcast nun auch so Tick Berlin heißt, würde ich gerne nochmal deinen Blick auf Berlin. Wie war für dich in dieser Zeit? Wann war das? So in den 80ern?
Oh, nee, 90.
90er, entschuldige bitte, ich wollte dich nie älter machen.
Nee, ich muss immer selber überlegen, bezahlen.
Alter ist relativ. Ich sag's auch, bei mir ist es egal, nur ich find's so spannend, weil da ist ja dann sozusagen schon nach dem Fall der Mauer.
Ja, genau.
Wie war denn für dich diese Zeit in Berlin? Die war doch, also für mich, wenn ich so rückblicke, eine total spannende Zeit. Also gerade so Anfang 90er, so Aufbruchsstimmung.
Ja.
Eigentlich eine Stadt, aber mit zwei Gesichtern, ne?
Ja.
Wie war das für dich?
Also ich fand Berlin immer super, weil ich habe ja dann im Prenzlauer Berg gewohnt und meine ganzen Freunde, wir haben alle im Prenzlauer Berg gewohnt. Und da war natürlich immer was los. Also ich habe direkt Kulturbrauerei gewohnt, mit Blick auf die Kulturbrauerei, das war echt schön. Ja.
Und noch zu bezahlbaren Mieten.
Ja, na klar, damals war das alles noch bezahlbar, also selbst als Studentin.
Wahnsinn.
Und das war schon schön, also
und
war schon eine schöne Zeit.
Und wie hast du den anderen Teil, also den Westteil wahrgenommen?
Da war ich weniger, aber meine ganzen Freunde waren natürlich auch, haben im Prenzlauer Berg gewohnt und wir sind auch dann, wir hatten auch alle kein Auto, wir sind mit dem Fahrrad irgendwie durch die Gegend gefahren und haben uns in Mitte, Prenzlauer Berg, das war so unsere Gegend. Im Westteil der Stadt war ich selten.
Hat dir, wenn du das mit heute vergleichst, was fehlt dir da? Oder gibt es was dir fehlt, was vielleicht auch besser geworden ist?
An der Stadt?
Mhm.
Also ich glaube, das hat ja auch ein bisschen mit meinem eigenen Alter zu tun. Ne? Wenn man jetzt 20 ist, findet man diese Hektik der Stadt toll. Die finde ich jetzt so, ist schön für einen Tag, aber ich bin auch froh, wenn ich wieder in meine Natur kann, ja, in meinen See. Aber ich glaube, das ist nicht stadtbedingt, sondern eher altersbedingt. So,
das ist die Frage. Einfach nicht mehr. Ist es das wirklich? Also ich meine, ich kenne das an mir. Ich bin Ur-Berliner und ich liebe diese Stadt, aber bei mir war es immer schon so, dass ich dachte, wenn ich weg bin, vermisse ich sie. Und wenn ich hier bin, bin ich echt nur genervt.
Naja, das stimmt eigentlich, wenn du das so sagst. Also selbst wenn ich so, als ich so 20 war oder keine Ahnung, Anfang 20 oder so, dann im Sommer zum Beispiel, meine Eltern haben ja dann draußen gewohnt, bin ich am Wochenende immer rausgefahren, weil mir die Stadt so, weil mich die so genervt hat. Diese Hitze, dieses Staubige, dieses Laute. Und dann bin ich immer in den Garten gefahren und oder im Herbst auch, weiß ich noch, ich habe immer so gerne Blätter gehakt, weil da muss man einfach nur so haken. Einfach nichts machen, nur Blätter haken.
Ja.
Und dann habe ich die Stadt auch, wollte ich die unbedingt verlassen und habe sie auch, also es ist aber immer noch so, Berlin ist so die Stadt, die ich liebe und die ich hasse.
Also ich meine, ich sagte gerade, ich bin nur genervt, so ist es auch nicht, aber es gibt halt...
Na doch, so die Stadt nervt schon manchmal, finde ich.
Manchmal, ja, genau, manchmal.
Manchmal hat sie auch was sie ganz besonders macht. Also nur auf dem Dorf ist auch die Hölle, also glaube ich. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das ist so ein bisschen mein Ding. Ich wüsste gar nicht, wo ich sonst wo leben würde. Ich meine, ich liebe Berlin und ja, es ist so eine Hassliebe, das stimmt. Also spannend. Das heißt, wenn du aber jetzt nochmal mit dem Blick heute, finde ich total schön, dass du das sagst, auch den Blick mit einer reiferen Sichtweise auf dieses Leben, hat sich für dich aber Berlin in eine Richtung entwickelt, wo du sagst, oh, das finde ich richtig gut an der Stadt oder das vermisst du vielleicht auch von damals oder fehlt dir vielleicht gar nichts?
Eigentlich muss ich sagen, fehlt mir jetzt nichts. Ich finde Berlin nach wie vor eine offene Stadt. Das ist, was ich an Berlin immer mag, dass jeder aussehen kann, wie er will. Das mag ich sowas. Da kann einer eine grüne Nase haben oder keine Ahnung oder was weiß ich. Das interessiert auch keinen.
Ja.
Und sowas mag ich. Ich mag einfach, dass jeder sich entwickeln kann, wie er will. Und da es keine irgendwie Blicke gibt oder Gespräche oder sowas. Das ist nicht in meinem Naturell. Jeder muss das machen dürfen, was ihm gefällt. Und je mehr es nicht Mainstream ist, desto mehr gefällt es mir auch meistens. Also sich jeder entwickeln kann und kreativ ist und Sachen machen kann. Oder auch die Kunstszene, dass es da kleine Clubs gibt und so. Wahrscheinlich gab es es damals sogar ein bisschen mehr noch. Obwohl ich auch ein bisschen aus der Clubszene raus bin, da kann ich gar nicht groß mitfilmen. Aber was ich an Berlin halt einfach mag. Diese Stadt, diese Freiheit.
So. Mhm. Schön. Schön gesagt. Jetzt hast du deine Ausbildung an der Hans Eisler als Sängerin vollbracht. Das heißt, du hast Violine, Geige gelernt, du bist ausgebildete Sängerin. Wie ging es denn nach dieser Ausbildung weiter?
Dann habe ich erstmal so in einer Rockband gespielt als Frontsängerin. Das war so die Zeit, wo man dann so für einen Cola-Gutschein spielt und eine Bockwurst so am Abend und dafür 4 Stunden irgendwie am Kudamm spielt.
Ach, tatsächlich.
Also die Zeiten waren dann erstmal so. Dann habe ich versucht, ein bisschen zu unterrichten.
Mhm.
Und die Kinder, die ich hatte, es waren so Jugendliche, die hatten auch mega Spaß. Aber ich habe so gemerkt, ich bin gar keine Lehrerin, die denen irgendwas wirklich Technisches beibringt. Ich kann die gut unterhalten, glaube ich. Die haben total Spaß gehabt und haben nie einen Unterricht verpasst und haben irgendwie sind freudig nach Hause gegangen. Aber ob die jetzt was gelernt haben, glaube ich eher nicht.
Ja, ist gut.
So. Und dann fing es aber an, ich weiß gar nicht mehr, wie kam ich überhaupt. Ach so, nee, dann fing es, glaube ich, an, dass ich zu Roland Kaiser kam in die Band. Und dann fing es
wie kommt man denn einfach zu Roland Kaiser in die Band?
Pass auf, das war so. Ich hatte selbst einen Auftritt im Fernsehen mit da war ich 18. Da hatte ich Klavier gespielt und meinen eigenen Song gespielt. Und das hat der Manager damals von Roland gesehen, Wilfried Richards heißt er. Der hat mich gesehen und hat gesagt, Mensch, das ist ja toll, was die macht. Und da habe ich auch Geige gespielt. Er hat gesagt, die spielt Geige, die schreibt ihre eigenen Songs, die singt und spielt Klavier. Die nehme ich mir mal gleich. So, dann hat er mich so abgegriffen. Dann hat mich unter Vertrag genommen.
Ach, ehrlich?
Ja,
das ist ja, ist ja so sozusagen einmal das Millionenlos.
Ja, genau. Und er hat mir dann auch gleich bei Jack White damals noch so einen Single-Vertrag.
Ach, den hast du auch noch kennengelernt?
Ja, den habe ich auch kennengelernt. Besorgt.
Wow.
Jack White war dann natürlich so die Richtung Schlager. Und das war ja so nicht das, was ich machen wollte. Das heißt, die Weiterführung war dann von beiden Seiten, glaube ich, nicht so. Aber ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich kann mich nicht als Schlagersängerin verkaufen, selbst.
Aber war das ein netter Zeitgenosse? Ich habe ihn auch mal kennengelernt, aber da war ich noch ein Kleinkind.
Ja, das ist nett. Ist ein Geschäftsmann. Weiß, was er will.
Mhm. Und Schlager war nichts für dich? Ich meine, jetzt mal ganz naiv gefragt. Und das ist ja sozusagen auch schwer, da überhaupt einen Fuß reinzukommen. Ja. Aber wenn man es dann geschafft hat, ist es doch sehr ergiebig, sage ich mal vorsichtig.
Ja, nee, das wäre für mich gar nicht. Also ich war nie der Mensch, der jetzt so etwas gemacht hätte, damit ich damit gut leben kann. Das kann ich gar nicht. Also das ist so, für mich ist so Musik. Es macht einen Unterschied, wenn ich mein Gesicht dafür gebe. Ich kann für andere Leute Schlager spielen, ja, das kann ich machen. Weil es dann ein Job ist für mich. Also ich kann dann, ist ja nicht mein Gesicht, was ich da, also ist schon mein Gesicht, aber ich stehe für jemand anderen, also ich, ist ein Job. Aber jetzt selbst zu verkörpern, dass ich jetzt die Schlagermusik für mich liebe, das wäre nicht gegangen, das würde immer noch nicht gehen. Und deshalb musste ich das mit Jack White auch, gab es, glaube ich, diese eine Single, ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt groß verkauft wurde.
Ach toll, ist ja großartig, toll.
Und dann ist dieser Manager aber nach Amerika gegangen, bevor es überhaupt so richtig losging eigentlich. Und dann hat er gesagt, es tut mir so leid jetzt, aber ich gehe jetzt nach Amerika und wir haben mir nur gerade erst den Vertrag gemacht, aber ich würde dich gerne mal dem Roland vorstellen, ob du in seiner Band spielen kannst.
Ach.
Und dann hatte ich ein Treffen mit Roland und der hat gesagt, ja, kommst gleich mit auf Tour.
Ach.
Und dann, das war 98,
nein,
die erste Tour.
Und seitdem bist du quasi Bestand
von 98 bis 2016.
Wow.
Ja.
Musst du mir mal sagen, warum es dann vielleicht auch...
Ja, genau.
Toll, so lange. Das ist ja...
War eine ewig lange Zeit, ja.
Es ist ja auch nicht selbstverständlich, so ein Bestandteil einer Kombo zu sein.
Nee, vor allen Dingen, das war wirklich, ab da konnte ich dann auch aufhören zu unterrichten und dann gab es auch nicht mehr nur eine Bockwurst und einen Cola-Schein, sondern gab es ein bisschen mehr zum Glück. Und dann fing es auch an zu rollen so ein bisschen. Dann kam das und das und das. Es kam immer mehr, weil man natürlich gesehen wurde und weil die Leute auf einen aufmerksam wurden und dann... Ab da musste ich mich, ne, ich habe mich eigentlich nie irgendwo beworben oder so. Es ging immer so ein bisschen durch.
Echt? Das ist toll.
Ja, der eine kennt den und der, ja, nimm die. So.
Aber du bist auch dran geblieben die ganze Zeit.
Ja, ich bin dran geblieben.
Mhm.
Und, aber es lief dann so automatisch, so muss ich sagen.
Und hat das auch verändert, diese Zeit? Ich meine, du kennst noch den Cola-Schein und die Bockwurst und auf einmal hast du ein bisschen Kohle zur Verfügung.
Das war toll.
Sehr ehrlich. Aber du hast natürlich auch wahrscheinlich auch wieder mit anderen Leuten verkehrt, die dann vielleicht ähnlich erfolgreich auch sind.
Ja.
Hat das auch einen Einfluss gehabt auf dich und auf deinen Habitus?
Ja, das stimmt. Man hat natürlich mit anderen Leuten zu tun. Und man passt sich automatisch natürlich auch ein bisschen an. Ne? Das heißt, ich bin dann auch, da muss ich ganz ehrlich zugeben, auch gerne in einen Gucci-Laden gegangen und habe mir eine Tasche gekauft für 1.000 Euro.
Ja.
Was ich jetzt nicht mehr mache inzwischen, wo ich denke, okay, das aus dem Alter bin ich jetzt schon wieder raus.
Ja, aber
muss jetzt nicht mehr sein.
Ich meine dich gar nicht mehr, sondern
es war, nee, es war schon, das kann ich nicht anders sagen, es war schon schön. Oder mein erstes Auto dort kaufen, da gab es damals so ein Cabrio, wo das Dach automatisch reinging.
Oh.
Das war natürlich für mich richtig krass und dachte ich so, wow, jetzt bin ich echt der Checker hier. So.
Aber ja, wie hast du die Bodenhaftung nicht verloren? Also wie bist du, wir kennen uns jetzt gerade, wir lernen uns gerade auch kennen und auf mich wirkst du sehr bodenständig, sehr klar, gar nicht so ausufernd Gucci-like, sondern eigentlich auch schon fast bescheiden irgendwie, also nicht bescheiden im Sinne von, ich gönne mir nichts, sondern gar nicht so auffällig, ich bin hier der große Macker.
Ja, nee, sowas mag ich auch nicht. Also ich finde, man muss sich, ich kann es gar nicht verstehen, dass man jetzt so sich abheben sollte von anderen Leuten und denkt, ich bin jetzt irgendwie krasser, weil ich jetzt, weiß ich nicht, entweder viel Geld verdiene oder weil ich bekannter bin. Das liegt mir irgendwie, sowas verstehe ich nicht so richtig, wie man so denken könnte. Also ich sehe mich eh immer, muss ich sowieso sagen, sowieso eher immer noch im Gegenteil viel so schlechter als andere. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, du spielst toll Geige, dann denke ich so, oh, finde ich eigentlich nicht, aber schön, dass du es so siehst. Ja, also ich habe da eher mit so das Geld, ne?
Woran liegt?
Keine Ahnung, ich glaube, das ist also, ich finde immer was andere mal, finde ich immer super. Mhm. Also deshalb konnte ich auch nicht unterrichten, weil ich das immer toll fand. Ich konnte die nicht verbessern, weil ich fand es super, was die gemacht haben. Aber bei mir selber denke ich immer so, oh nee, also das ist jetzt irgendwie jetzt nicht so gut, das finde ich jetzt nicht so toll. Ohne, dass ich jetzt irgendwie perfektionistisch bin, das ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt übe bis zum Umfallen, das war sowieso nie so, aber ja, ich denke immer, naja.
Spannend. Also ich kenne das auch an mir. Also gerade als Selbstständige oder Selbstständiger, also ich finde das super, dass man sich hinterfragt, dass man quasi nicht stehen bleibt, weil du entwickelst dich ja immer irgendwie weiter. Also nicht nur im Leben, sondern auch künstlerisch. Also sprich auch technisch an deinem Gerät quasi.
Ja.
Und wenn es als Schauspieler an deinem Gerät, dem Körper. Aber, und ich habe auch gesagt, perfekt gibt es für mich nicht, weil es gibt nichts Perfektes.
Ja.
Und ich liefere dann zu dem Zeitpunkt das ab, wo ich meine, das ist das Beste, was ich geben kann.
Genau,
so.
Genau.
Und das ist sicherlich nicht perfekt.
Ja, so
ist
bei mir auch.
Ja, aber absolut. Das ist eigentlich auch schön, finde ich.
Oder? Ja, ich denke auch. Also
spannend. Sag mal, wie waren, also ich meine, du bist von dem Schritt Bockwurst, Cola-Ticket zu Roland Kaiser, ich meine, und Jack White. Das sind ja Begriffe in der Musikwelt. Wie war das, weil du ja so lange Zeit dann bei Roland Kaiser spielst, wie war das erste Treffen mit ihm? War der gleich nett und du hast gesagt, ja,
super. Der war super nett. Der war, ich muss sagen, ich kannte ihn gar nicht so richtig. Aha. Das muss man auch mal dazu sagen.
Gut so. Gut so.
Und er hat gedacht, glaube ich, dass ich mega aufgeregt bin, ach, weil er natürlich annahm, dass ich ihn kannte, weil jeder kannte ihn natürlich, nur ich nicht. Also ich kannte ihn so ein bisschen, aber nicht so richtig. Er hat mir dann so ein bisschen ganz nett die Aufregung genommen und dadurch wurde ich aber erstmal aufgeregt, weil ich gemerkt habe, ach so, auf einmal steht jetzt irgendwas auf dem Spiel hier irgendwie. Aber er war sehr, sehr nett, also es war irgendwie ein Frühstück im Hotel, glaube ich, er war gerade in Berlin damals und das war sehr entspannt und auch das, Roland ist wirklich, muss ich sagen, immer ein entspannter, netter Mensch gewesen. Es war auch eine schöne Zeit. Also.
Und auch jemand scheinbar, wie du es jetzt berichtest, der ja seit Jahrzehnten auch die Top 10 der Schlager besiedelt und auch für eigentlich fast alle deutschsprachigen Begriff ist, dass der ja auch ein Bodenständig
ist. Er ist absolut bodenständig, absolut. Also er hat, er weiß genau, wo er steht und er hat auch immer, er hat sich jetzt nie irgendwie abgesondert von uns, der Band zum Beispiel, er ist immer mit uns zusammen gewesen, also
Seid ihr heute noch befreundet? Oder?
Wir haben jetzt nicht den Kontakt, dass ich ihn jetzt jede Woche anrufe, aber wenn jetzt was ist, so. Aber ich hatte neulich, also vor einer Zeit hatte ich, ich wüsste, wenn ich jetzt ein Problem hätte und ich wüsste, er kann mir dabei helfen, kann ich ihn anrufen. Der würde er mir helfen, auf jeden Fall. Er würde mir zur Seite stehen, das weiß ich.
Und dann hast du gesagt, 2016, jetzt möchte ich mal was anderes machen?
Ja, da war ich so 18 Jahre bei ihm und ich habe so gemerkt, 18 Jahre, das war auch eine schöne Zeit. die ja auch einfach war. Ne? Ich musste mich ja um nichts kümmern. Also das heißt, ich habe den Tourplan bekommen.
Wahnsinn.
Dann stand da nur, ich musste mir eigentlich nur merken, wann der Bus abfährt. Ja? Also der Rest war ja gelöst für mich. Ja? Ja. Genau, da hatte ich schon Schwierigkeiten mit. Aber der Rest, die Hotels, das Essen, wo wir spielen, das war ja alles geplant für uns. Also es war ja, so wie die Made im Speck, sagt man doch so. Ne?
Ja, Wahnsinn.
Gelebt so.
Toll.
Aber trotzdem habe ich ja dann gemerkt, okay, ich bin ja trotzdem, gebe ja, erstmal zum einen bin ich abhängig. Also das heißt, wenn er irgendwann entscheidet, nicht mehr zu spielen, dann bin ich auch nicht mehr da. Das ist schon mal die eine Sache. Deshalb hatte ich parallel auch schon so eine Gala-Band in Stuttgart, wo ich Frontsängerin war. Das lief so ein bisschen parallel schon. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe ja schon immer ganz gerne meine eigenen Songs geschrieben und habe ja auch in der ganzen Zeit nicht meine Musik gemacht. Das war ja immer die Musik
für andere.
Für andere. Mhm. Und irgendwann habe ich gedacht, also wenn ich das jetzt nicht mal irgendwie bald hinkriege, dann wird es schlecht so. Also das heißt, ich hatte dann so ein bisschen meine Geige auch inzwischen wieder lieb gewonnen und aus dem Schrank wieder rausgeholt, ein bisschen entstaubt und wieder angefangen zu üben. Und habe dann gedacht, eigentlich sind wir ja schon ein gutes Paar, meine Geige und ich so. Und dann habe dann immer mehr Freude daran gehabt und habe dann angefangen, eigentlich erst, also ich finde ja inzwischen viel zu spät, so meine Songs wieder zu machen. Also klassische Sachen mit Popmusik verbinden, so klassische Themen zum Beispiel zu nehmen und mit modernen Beats oder so. Das finde ich total toll irgendwie. So.
Wie kamst du darauf? War das schon?
Ich glaube, weil es beides in mir, also ich liebe die Klassik, aber ich liebe auch die Popmusik und ich liebe auch die Rockmusik und auch elektronische Musik.
Ja, ich liebe das. Also ich habe bei dir reingehört, wenn ich das kurz sagen darf, und fand das großartig. Ich mag das sehr. Also ihr da draußen, wenn ihr mal auf Katharina Garrett oder Garrett reingebt, also nicht Garrett. Ja.
Nicht Gerard.
Nicht Gerard und auch nicht Garrett, genau. Sondern Katharina Garrett.
Ja.
Dann findet ihr eine Vielzahl, gerade über deine Homepage auch, tolle Musikstücke, die wirklich Spaß machen. Also ist richtig voller Power und also ich war wirklich erstaunt. Ach, cool. Das war das Einzige, was ich mir mal angeguckt habe, weil ich wollte mich natürlich, ich finde immer so schön, wie du gerade sagst, ich will so offen sein wie möglich. Und ich finde, wenn man sich vorher so ewig lang beliest, dann bin ich so voreingenommen.
Ja,
oder entweder bin ich aufgeregt oder ich mache was falsch oder denke, welches Datum war es noch? Ja. Nee, ich möchte dich kennenlernen. Und ich finde, ich will, mir und den Zuhörenden auch die Chance geben, dich kennenzulernen. Ich finde, geht ja am besten. Also spannend. Sag mal, nach 18 Jahren, was mich noch interessiert ist so, jetzt warst du da 18 Jahre. Das heißt, du hattest ein sicheres Leben.
Ja.
Finanziell.
Ja.
Es war alles so geregelt und dann schreit ja auch irgendwie dieses Herz, ich will aber auch meine eigenen Sachen machen. Das ist, warst du da auch zerrissen?
Ja, und das richtig ist toll. Also ich war richtig lange zerrissen. Also es war jetzt nicht eine Entscheidung, die ich jetzt von heute auf morgen gemacht habe, sondern die habe ich bestimmt 2 Jahre oder 3 Jahre mit mir getragen, weil ich auch noch, also wir haben in der Zeit dann auch noch ein Haus gebaut. Das ist ja dann auch, wir haben 2 Kinder dann bekommen. Das ist ja so ein bisschen so eine finanzielle Sache. Okay, gehe ich jetzt in eine, lasse ich jetzt alles liegen und stürze mich dann irgendwas und vielleicht will mich überhaupt kein Schwein sehen, ja? Also,
kann ja noch passieren, klar.
Ja, ist ja auch nicht so unwahrscheinlich. Also ich habe dann parallel so ein bisschen so diese Geigenshow, sagen wir mal, aufgebaut und hatte dann auch so ein paar Auftritte damit, habe gemerkt, okay, es ist schon, also ich habe so vorgetestet, der Bedarf ist da, man muss es natürlich ausbauen. Die Nachfrage wurde dann auch tatsächlich immer größer. Und dann kam es aber auch irgendwann, dass ich wirklich in diesem Dilemma war. Roland hatte ein Konzert irgendwie, da war ich gebucht und dann habe ich aber auch noch ein Geigenkonzert bekommen. So. Und dann, das wurde dann immer häufiger. Und hinzu kam, dass es auch in der Band bei Roland Änderungen gab. Also andere Leute, diese alte Band gab es dann auch nicht mehr. Das heißt, es war generell so eine Veränderung, würde ich mal sagen. Und da habe ich gedacht, okay, ich war jetzt 18 Jahre bei ihm und wenn ich jetzt nicht den Absprung schaffe, dann schaffe ich das auch nicht mehr. Und dann habe ich 2016, war es dann irgendwie, glaube ich, so weit, dass ich gesagt habe, okay, Roland, war schön.
Hat er das so gut aufgenommen?
Ja, klar. Toll. Also Roland, der hat völlig verständnisvoll und der hat gesagt, du, absolut okay, verstehe ich komplett und der kennt mich ja nun auch und weiß ja auch, dass ich auch gerne noch was anderes machen möchte und so. Also ja, es war gar kein Problem.
Toll. Warst du mit ihm auch, war er nicht auch in Dresden mit dem...
Kaisermenia, oder was?
Ja?
Ja, jedes Jahr.
Wow,
da
warst du und das ist ja...
Immer, alle Kaisermenia gemacht, ja.
Wow.
Ja.
Das ist ja...
Das war immer...
Ja. Also da gucke ich immer mit einem neidischen Auge hin.
Ja, das
also
ist Wahnsinn.
Ich gönne ihm da jeden Erfolg, aber das ist ja
Wahnsinn
aufgebaut.
Also es fing ja auch nicht so krass an. Also es war so ein Konzert, glaube ich. Also ich war ja in den Anfängen noch dabei. Und es wurde ja jedes Jahr mehr. Und bis es zum totalen Wahnsinn wurde so.
Das ist ja mittlerweile Kult.
Ja.
Das ist ja wie Störtebeker Festspiele oder... Das ist ja unglaublich. Ja, spannend. Toll. Und jetzt machst du das, bist du so quasi auf eigenen Beinen seit 2016?
Ja, wieder. Genau.
Und dir geht's gut damit?
Mir geht's sehr gut damit. Ich muss sagen, es ist die beste Entscheidung, die ich getroffen habe. Weil ich jetzt wirklich zum einen meine eigene Musik mache und auch die Sachen in der Hand habe. Ne? Also ich kann jetzt auch entscheiden, wo ich spiele, wann ich spiele. Und
hast du ein Management?
Nee, ich mache alles alleine.
Super.
Ich meine, der Nachteil ist natürlich, es ist wahnsinnig viel Arbeit. Also ich weiß nicht, ich komme mit meiner Zeit überhaupt nicht klar. Es ist einfach so viel, weil da ist ja jetzt ist das nicht nur das Booking, was ich alleine mache, sondern da hängt die Webseite dran, da hängt
Disposition,
allein die Reise buchen, irgendwas baut ewig, genau, die Werbung. Social Media muss man auch machen heutzutage. Ich habe erst gedacht, ich komme drum rum, ich brauche das nicht. Ich bin so cool und ich brauche das nicht, aber ich musste dann leider kleinlaut eingestehen, okay, nee, muss ich doch ran. Und es ist einfach, ja, megamäßig zeitaufwendig. Also.
Aber ich finde es so schön, dass du sagst, das war die beste Entscheidung, weil du so auf dich gehört hast und auf dein Herz. Und es ist ja auch ein Risiko.
Ist ein Risiko, ja. Ne,
aber du hast recht behalten, offensichtlich. Und dir geht es heute gut, egal welcher Rattenschwanz da noch anhängt. Aber du hast gerade so schön gesagt.
Ja, aber ich glaube, das war so, weil ich glaube, das geht nur, wenn man es unbedingt will. Also ich glaube, wenn man sowas halb will, dann könnte es vielleicht schon. Aber ich wollte das, ich wusste unbedingt, ich muss jetzt unbedingt meine Sache machen. Das war so ganz, ganz klar für mich.
Voll.
Und dann bringt man ja auch seine ganze Energie da rein. Ne? Und ich hatte ja dann auch viel mehr Zeit. Also ich war ja nicht mehr mit Roland unterwegs, sondern konnte ja die Zeit wirklich für meine Show entwickeln und Songs schreiben und aufnehmen und produzieren und so.
Aber ja, ich finde es deswegen auch so gut, weil man ja oft im Leben sagt, oh, es ist jetzt sicher, komm, ja, halt mal. Ja. Und gerade als Selbstständige und Musikerin und oh Gott, man wird nicht jünger. Aber dann nochmal zu sagen, ich gehe los, ich mache mein eigenes Ding. Und du bist jetzt glücklich und offensichtlich hast du auch Glück und nicht nur Talent, sondern auch noch Glück gehabt und warst aber auch mit der richtigen Entscheidung dabei.
Ja.
Und weil du nämlich auf dich gehört hast, also man hat ja nur dieses eine Leben.
Das stimmt.
Und das ist endlich.
Ja.
Und wenn du da nicht auf dich hörst, du kannst natürlich die Sicherheit nehmen. Okay, dann ist das gut.
Ja.
Aber vielleicht bist du dein Lebtag unglücklich. Also du hättest da bei Roland weiterspielen können, wahrscheinlich bis heute, und wärst aber nicht glücklich.
Nee, genau.
So, und das ist schon. Ja, da ist natürlich, es muss jeder für sich entscheiden, ne? Was ist der Weg.
Ja.
Aber ich finde das sehr, es ist mir sehr nah. Ich bin auch eher so.
Ja, ja. Ich meine, klar, du hast so recht, es war ja auch nicht so, ich habe ja auch erst gehadert, ne? Ist okay, ich mach
das. Natürlich.
So leichtfertig, da schmeißt man das nicht alles hin. So.
Ja. Du hast dir da auch was aufgebaut.
Ja, klar.
Und eine Sicherheit, wenn man guck heute in die Welt da draußen, dass man ja froh, wenn man was hat, wo man weiß, dass die Miete bezahlt.
Ja, genau. Aber wie gesagt, also ich bin wirklich. Ich würde um nichts in der Welt irgendwie das rückgängig machen wollen. Also es war genau das Richtige. Und
das heißt, wenn ich dich buchen möchte, gehe ich über deine Homepage?
Genau, gerne. Gehst auf meine Homepage, guckst unter Kontakt und schreibst mich an.
Super, das ist auch keine Umwege machen, sondern kann direkt an dich treten. Gibt es was, wo du sagst, das fehlt dir noch? Da würdest du gerne spielen oder mit dem würdest du gerne spielen? Oder das ist noch was du unbedingt erreichen möchtest?
Ja, also ich glaube, das endet wahrscheinlich nie, was man alles noch machen möchte oder was man erreichen möchte. Also mein nächster Schritt wäre zum Beispiel jetzt, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine eigenen Konzerte gebe, habe ich noch kein eigenes Team. Das heißt, ich habe Techniker, die immer verschiedene Techniker sind. Also entweder die sind von dem Venue oder von der Konzerthalle oder es spielt jemand, den ich zwar schon kenne, aber der jetzt nicht so mein Programm kennt. Also mein Traum wäre einfach, dass man ein Konzert hat und dann hat man ein festes Team. Man probt zusammen eine Woche lang und der Techniker weiß Bescheid, der Lichtmann weiß Bescheid. Und man geht so auf Tournee und weiß, okay, das ist jetzt ein ganzes Projekt so zusammen. Und nicht so ein Paket, genau, nicht so, okay, was erwartet mich jetzt? Ist das Klavier gestimmt irgendwie? Ist die Technik, höre ich mich so? Das ist immer so eine, was mich so stresst immer so ein bisschen so. Weil ich bin so abhängig von der Technik, ja. Wenn ich mich nicht höre, ist schlecht. Dann
ganz schlecht,
ja.
Gibt es jetzt was, worauf wir uns vielleicht freuen können? Ich meine, jetzt wird dieser Podcast im nächsten Jahr aus. Also für alle, die es jetzt hören, frohes neues und gesundes Jahr.
Ja.
Aber gibt es was, worauf wir uns schon freuen können, 2026?
Ja, es gibt so einige Konzerte schon. Also ich habe jetzt im Januar, jetzt ist in Blankenburg im Harz. Dann gibt es im Februar, gehe ich nach Remscheid und Wassenberg, also ein bisschen weiter. Aber es kommen auch andere Termine im Laufe des Jahres hinzu. Also immer mal gerne auf meine Homepage schauen und dann stehen da die neuen Termine oder mein Newsletter abonnieren.
Gerne.
Den Newsletter, da schreibe ich immer so ein bisschen, was mich so bewegt so oder was gerade passiert ist. Aber auch ein paar neue Termine so. Ja.
Katharina, es könnte munter so weitergehen.
Ja?
Ich finde, man hat jetzt so einen schönen Abschnitt aus deinem Leben bekommen. Wir sind jetzt so locker bei 35 Minuten, was total schön finde. Ja, die Zeit ist wirklich verflogen. Ich würde an dieser Stelle einfach sagen, ich würde dich gerne nochmal einladen, vielleicht sogar tatsächlich im Laufe des Jahres.
Super gerne.
Mal zu hören, wo du jetzt stehst, was du gerade machst.
Super gerne.
Bis hierhin finde ich das aber total spannend und ich bin richtig neugierig geworden, auch auf dich. Ich finde deine Einstellung toll und finde diesen Schritt total mutig, dass du da losgegangen bist. Und es hat auch gezeigt, wenn man ab und zu mal mutig ist, dann ist es auch richtig, weil man nämlich auf sein Herz und auf sein Inneres gehört hat, oder? Hast du noch zwei letzte Worte?
Zwei letzte Worte? Bevor ich sterbe, oder was?
Wahrscheinlich jetzt hier mit dem
Ende. Das war sehr schön, dich kennenzulernen, kann ich einfach nur sagen. Wirklich ein total nettes Gespräch. Irgendwie so. Man kann wirklich jetzt, ich könnte jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag noch mit dir weitermachen. Ja. Wieso, oder?
Total. Ja. Wirklich. Ich finde es auch wirklich spannend. Auch. Sehr labend. Und ich habe nur mal für mich immer so beschlossen, dass ich nach einem bestimmten, so nach einer halben Stunde gucke ich dann immer mal auf und denke, ach, eigentlich ist es jetzt für mich gut. Das ist so schön. Man hat, wenn man jetzt mehr erfahren will, liebe Leute da draußen, dann geht bitte auf die Homepage. Eine total tolle Künstlerin, tolle Frau. Ich überlege dich mal zu buchen. Dann reden wir gleich mal, wenn ich hier ausschalte. Katharina, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Sehr, sehr spannend. Total, ich wünsche dir alles Gute, ein tolles 2026.
Dir auch. Wünsche ich dir auch.
Großartige Gigs. Und wir hören und sehen uns auf jeden Fall wieder.
Ja.
Und euch da draußen, denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
Liebe Grüße auch von mir.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.